Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zum Podcast Chronisch Diakonisch aus dem Oberlinhaus. Mein Kollege Thomas Neubauer und ich sitzen hier im Studio und wollen heute über ein großes Thema nachdenken.
Ja, übers Sterben und über den Tod.
Etwas, was ganz normal zu unserem Leben dazugehört. Ja. Zu nicht nur unserem, sondern zum Leben aller. Sterben und Tod ist im November, kurz vor dem Toten- oder Ewigkeitssonntag, wo in besonderer Weise ja auch man sieht, wie die Natur sich zurückzieht, wie man das Gefühl hat, vieles stirbt tatsächlich in der Umgebung, aber vieles kommt eben im Frühling auch wieder. Sozusagen, dann ist der Neuanfang da.
Ja, aber bis dahin gedenken wir der Toten, derer, die wir im Laufe unseres Lebens verloren haben, insbesondere an dem letzten Sonntag, wo ja dann auch dieser Podcast das erste Mal ausgestrahlt wird, und wollen heute darüber sprechen, was uns vielleicht persönlich, aber auch im Oberlinhaus bewegt und beschäftigt, wenn wir über den Tod und das Sterben nachdenken.
Wir leben in einer Zeit, und diesen Satz kann man eigentlich immer sagen, durch die Jahrtausende hinweg, wenn es da schon Mikrofone und Podcasts gegeben hätte, hätten die Leute das sagen können. Wir leben in einer Zeit, in der das Sterben und der Tod an Kriegsschauplätzen dieser Welt ganz nah herangerückt ist, durch die Übertragungen, durch die furchtbaren Kriege, sowohl in der Ukraine als auch in Israel und Palästina. Es ist ein Thema, das uns alle bedrückt, jede und jeder, der das hört. Und das Sterben und das Thema Tod ist etwas, was genauso bedrücken kann. Wir wollen es heute in diesem Podcast im Angesicht der Weltlage und im Angesicht ganz persönlicher Trauererfahrungen trotzdem öffnen, auch inhaltlich öffnen. Es soll ein Podcast werden, in dem wir nachdenken über das Sterben, über den Tod, über den Umgang damit. Und es wird vielleicht auch fröhlichere Momente in diesem Podcast geben. Wir leugnen aber nicht die wirklich schwierige Weltsituation jetzt und übrigens zu allen Zeiten.
Naja, wir haben ja in unserem Podcast immer den Anspruch oder nicht den Anspruch, Antworten unbedingt zu geben, aber manchmal eben Fragen aufzuwerfen und anzuregen, über bestimmte Dinge nachzudenken. Genau, und in Anbetracht der Weltlage, aber auch des Persönlichen vielleicht, insbesondere auf den Totensonntag geblickt, wird uns hier vielleicht beschäftigen.
Herr Neubauer, das Reden über den Tod, fällt Ihnen das schwer?
Nö. Nee. Ich kann eigentlich ganz gut, glaube ich, über den Tod, über das Sterben, über Trauerfeiern, die man sich so vorstellt. Ich habe gerade gestern mit meiner Frau natürlich auch ein bisschen in Anbetracht der heutigen Aufnahme über unsere Vorstellung zum Grabstein gesprochen und habe gestern festgestellt, es verändert sich. Meine Sicht auf zum Beispiel wie stelle ich mir mein Grab vor, hat sich fundamental verändert in den letzten fünf Jahren. Mindestens einmal gedreht.
Von wohin?
Ich hatte früher immer den Anspruch, ich möchte unter der Wiese begraben werden. Schenk mir eine kleine Plakette. Da gibt es ja immer so einen Stein oder so. Ne? Und gestern, verrate ich mal, gestern im Nachdenken über, wie soll mein Grabstein aussehen, war ich da immer noch so der Meinung, hatte aber ein Bedürfnis, dass das Grab meiner Frau dann doch als Grab ausgeprägt ist. Einfach für mich. Und dann haben wir darüber sinniert und erzählt und uns Gedanken gemacht. Und tatsächlich bin ich eigentlich seit gestern zu dem Punkt gekommen, doch, ich würde mir auch für mich ein Grab wünschen, wo meine Nachangehörigen, meine Hinterbliebenen dann vielleicht an mich denken dürfen.
Das ist ja tatsächlich etwas, was immer wieder eine Erfahrung ist, dass Menschen entweder sehr reflektiert, auch über das eigene Sterben und über die Zeit danach, sprich Grabstelle, miteinander ins Gespräch kommen, dass es aber gleichzeitig immer noch für viele ein Tabuthema ist. Also ich erlebe beides. Sowohl sehr große Zurückhaltung, geradezu Angst, darüber zu reden, oder eben eine große Offenheit bis dahin, dass vieles geklärt ist. Das geht tatsächlich von der Frage Urne oder Sarg, von der Frage nach der musikalischen Gestaltung einer Trauerfeier, die Frage, ob mit oder ohne Pfarrerin oder Pfarrer wird ja in der Regel beantwortet, ob man eine religiöse Bindung hat oder nicht oder anderen Religionen angehört. Also das heißt, die Bandbreite ist sehr groß und Ich habe gerade im Vorfeld eben auch mit dem Techniker hier im Studio gesprochen und wir haben kurz gefragt, wie sieht's aus? Reden Sie darüber, das geht jetzt an alle Hörerinnen und Hörer, reden Sie darüber mit Ihren Partnerinnen, Partnern, nächsten Angehörigen, vielleicht auch mit den Eltern, denn unsterblich, das ist hier nicht.
Nee. Wie sagten Sie, wir kommen lebend aus der Sache hier nicht raus.
Genau, wir kommen ja aus dem Ding nicht lebend raus, ja. Keiner von uns.
Nee.
Das muss man sich schon bewusst sein. Der Autor Bodo Kirchhoff hat mal eine schöne Formulierung in einem seiner Romane gewählt, wenn man so jung und voller Kraft ist, dann fühlt man sich vorübergehend unsterblich. Mhm. Und das finde ich schön, dieses Wortspiel, dieses Vorübergehende und andererseits dieses Unsterbliche.
Mhm.
Das ist uns Menschen nicht gegeben und ich sage mal, Gott sei Dank ist uns das nicht gegeben.
Ja, und ich glaube auch, dass es kann, wenn man das gut gestaltet, auch ein schönes Gespräch sein. Es muss ja nicht in tiefer Trauer stattfinden, solange man auch gesund ist. Und ich glaube, umso früher man damit darüber spricht und so regelmäßiger man auch dieses Thema aufgreift, umso leichter fällt es einem auch und so weniger Schrecken hat das Thema. Und wir hatten ja jüngst eine Oberlin-Rede, wo es auch um Grabstätten, so sind wir gestern auch darauf gekommen. Ne? Daniel Hope hat ja von der Pflege der Grabstätten seiner Vorfahren gesprochen und das fand ich total beeindruckend, dass er sagte, es ist eine Verbindung spürbar für ihn gewesen, am Grab seiner Ahnen zu stehen.
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Ihnen nicht so nah an Potsdam jetzt dran sind, Daniel Hope, der wohl bekannteste männliche Violinist der Welt derzeit, war Gast im Oberlinhaus in der Oberlinkirche, hat über seine Familie, über seine Spurensuche in seinen Vorfahren gesprochen. Und das war am 9. November, einem historisch sehr geprägten und belegten Datum. Wir haben ihn eingeladen im Zusammenhang des 85. Jahrestages der Pogrome gegen Juden in Deutschland. Und einer seiner Vorfahren in der 7. Generation war der erste Rabbiner von Potsdam. Und an diesem Grab hat er gestanden.
Der hier in Potsdam auch begraben ist und dessen Grab er ja auch hat wieder restaurieren lassen. Ne?
Die Grab- und Grabkultur ist tatsächlich jedenfalls in Deutschland, Österreich, Ungarn kenne ich große, wunderschöne Friedhöfe, die ein eigenes, fast immaterielles, kulturelles Welterbe sein sollten. Sehr, sehr schön gemacht, beeindruckende Grabstätten, also Orte, an denen man sich auch wirklich gern aufhält.
Ja. Meine Großeltern in Hamburg haben in der Nähe des großen Friedhofs in Hamburg gelebt und ich bin als Kind über den Friedhof gerannt und habe da getobt und mit meiner Oma, das fand sie immer ein bisschen unangenehm, wenn ich dann da versucht habe, Verstecken zu spielen. Das hat sie mir auch relativ schnell ausgetrieben, dass ich da über die Gräber renne. Aber wir sind da immer gerne spazieren gegangen, haben Kastanien gesammelt uns da aufgehalten. Ja, also ich finde auch, Friedhöfe sind schöne Orte, die einem, sobald man durchs Tor schreitet, auch eine Ruhe vermittelt, ähnlich wie Kirchen. Also ich mag das schon sehr. Und das führt eben, glaube ich, auch dazu, wenn man das auf sich einwirken lässt, dass sich vielleicht auch manchmal eine Meinung ändert zu Gräbern oder möchte ich bestattet werden beigesetzt werden in einem Sarg oder in einer Urne.
Oder in einer anonymen Grabstelle.
Oder in einer anonymen oder, ne? Also all diese Fragestellungen, finde ich, sollte man mal miteinander diskutieren, solange es einem gut geht, solange man vielleicht nicht alt und sich wirklich darüber Gedanken machen muss. Und vielleicht hat man auch schon eine Versicherung. Meine Oma hatte damals gleich eine Versicherung abgeschlossen und alles geregelt. Ja, es war alles hinterlegt beim Bestatter des Ortes. Und da waren dann keine Fragen mehr offen.
Dass es Situationen gibt, in denen wir auch in der Begleitung von Menschen, die sterben, an unsere Grenzen kommen. Das, denke ich, haben viele Hörerinnen und Hörer aus dem eigenen Erleben schon wahrgenommen. Ich glaube auch, dass fast jeder und jede, die uns hören, schon mal Erde in ein offenes Grab geworfen haben, also Abschied nehmen mussten in einer Situation, oftmals zeitlich sehr nah zum Eintreten des Todes. Und nicht jeder Todesfall ist ja einer, der in hohem Alter lebenssatt mit der Möglichkeit des Abschiednehmens erfolgt. Mhm. Sondern wir erleben immer wieder auch, dass Menschen aus ihrem Leben gerissen werden. Und von daher ist das Miteinander reden über das, was einem wichtig war im Leben, wie man beerdigt werden möchte, welche Musik vielleicht gespielt wird, auf welchem Friedhof, ist auch ein Akt der Barmherzigkeit an die Angehörigen. Denn die sind in einer absoluten Schocksituation und müssen dann mit dem Bestatter, mit dem Friedhof, mit dem Betreiber, mit dem Pfarrer oder Bestattungsrednerin, Redner, müssen die ganz viele technische Dinge besprechen. Eigentlich wollen sie trauern, einfach nur trauern.
Ja.
Deswegen ist es gut, wenn man das tatsächlich vorbereitet hat. Eine Situation ist mir sehr eindrücklich im Oberlinhaus. Es ist ein Kind gestorben. Bei jedem nicht natürlichen Tod kommt die Polizei. Die Polizei kam, hat den Fall untersucht. Und ich wollte gern mit den Mitarbeitenden und den Angehörigen in dem Raum, in dem dieses Kind war, eine Trauerandacht feiern. Und die sehr nette junge Polizistin sagte, sie kommen da nicht rein. Der Leichnam ist beschlagnahmt. Das ist ein Gegenstand. Und das hat dieses harte Wort hat uns sehr irritiert und erschüttert. Und dann haben wir darüber nachgedacht, die Kolleginnen und Kollegen und ich, was das bedeutet. Und da sind wir ganz leicht bei der Trennung von Körper und Seele. Was ist ein toter Körper? Was ist der Unterschied zwischen einem lebenden und einem toten Körper?
Juristisch, wie Sie sagten, wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern da ist der tote Körper dann ein Gegenstand, der, wenn man noch die Umstände untersuchen muss, eben beschlagnahmt werden kann. Eine Vorstellung, ja, ein Mensch zu beschlagnahmen geht eben nicht. Aber spirituell betrachtet gibt es ja auch dort völlig unterschiedliche Hoffnungen, Erwartungen oder Glauben, Glaubenssätze, Grundsätze, was mit der Seele passiert.
Erstmal mit, genau. Erstmal mit dem Körper. Unterschiedliche Formeln. Im Islam wird anders bestattet. Gibt es gewisse Fristen, dann werden in der Regel keine Särge, sondern Tücher genommen. Im Christentum und im Judentum ist das durchaus anders. Und in der säkularen Welt gibt es ganz unterschiedliche Formen. Aber tatsächlich auch die Suche nach der Seele. Was ist das, was das Leben ausmacht? Es gab Versuche, wo man dann Menschen gewogen hat und 0, Milligramm unter Gewichtsunterschiede waren. Das sind alles Versuche, eine nicht naturwissenschaftliche Betrachtung naturwissenschaftlich zu sich der zu nähern und zu analysieren. Das geht nicht. Die Seele ist etwas anderes. Und das ist tatsächlich, was passiert mit der Seele? Als ich als junger Pfarrer zu meinem ersten Todesfall gerufen wurde, eine Frau ist gestorben daheim und der alte Mann hat mich gebeten, dazuzukommen. Wir haben dann die Aussegnung gemacht. Ich betrat dieses Zimmer. Das Erste, was der alte Herr machte, der an der Seite seiner Frau saß, er stand auf, begrüßte mich und öffnete das Fenster. Er kippte das Fenster an. Also die Seele muss den Raum verlassen können. Eine ganz bildhafte, plastische Vorstellung. Ja. Die Seele muss jetzt raus.
Ja, ich finde, auch wenn man wissenschaftliche Betrachtungen, also naturwissenschaftliche Betrachtung auf dieses Thema hat, trotzdem, und das finde ich ein ganz, ganz besonders, hat man einen respektvollen Umgang mit dem verbleibenden Körper. Und das, auch ein Naturwissenschaftler würde, glaube ich, sehr respektvoll, auch wenn er selber nicht an Seele und dann an das Entgleiten der Seele glaubt, weil das wissenschaftlich vielleicht nicht belegbar ist. Trotzdem bin ich überzeugt, respektvoll damit umgehen und bestatten. Und wie Sie sagten, Bestattungskultur ist ein tief verwurzeltes und viele Jahrtausende geprägtes Ritual sozusagen.
Ne? Im Christentum wurde in der jungen christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten Dritten gibt es die unsterbliche Seele, verlässt sie den Körper, wird Körper und Seele ganz klar getrennt, bildet es immer eine Einheit. Inzwischen hat sich bei vielen Menschen, das will ich jetzt mal auch religionsunabhängig betrachten, sicherlich die Vorstellung manifestiert, dass Seele und Körper getrennt sind. Die Frage, ob Körper und Leib nochmal das Gleiche ist, das ist mehr als eine semantische, das ist eine theologische, das würde aber sehr tief gehen. Aber tatsächlich die Trennung im Verständnis von Seele und Leib. Der Leib ist irdisch, ist sterblich. Der Leib kann verbrannt werden, kann bestattet werden. Er wird wieder zur Erde, wie es in der Bibel steht. Und gleichzeitig die Frage nach der unsterblichen Seele In einigen Religionen wird sie so beantwortet, dass es eine Wiedergeburt gibt, dass die Seele immer wiederkommt, also in einem ewigen Kreislauf ist, bis sie dann in die Unsterblichkeit eindringen kann. Und das Thema hatten wir vorhin schon mal, die Unsterblichkeit. Da haben sie gleich reagiert und gesagt, furchtbar, wenn es die Unsterblichkeit gäbe.
Ja, also nichts. Also ich glaube, vieles hat einen Wert, weil es endlich, weil es die Endlichkeit gibt. So auch das Leben. Also es wäre furchtbar, wenn wir alle ewig leben würden. Also die Vorstellung könnte ich mir, das mag ich mir gar nicht vorstellen, ja, was das bedeuten würde. Und ich oft ist es ja so, dass etwas erst einen Wert bekommt, wenn man sich bewusst ist, dass es endlich oder nicht unendlich ist.
Und das bedeutet, dass man gerade, wenn man jung ist, ja, das gar nicht vor Augen hat, weil man hat alle Zeit der Welt.
Ja, ja, absolut. Und das ist ja auch gut so, hatten wir ja auch. Ja. aber wenn wir so übers Sterben sprechen, dann ist gerade, wenn wir über das Oberlinhaus nachdenken, für viele unserer Klientinnen und Klienten, es ist eine besondere Situation, mit ihnen über das Sterben zu sprechen oder zu kommunizieren. Wir haben viele, die schwer mehrfach behindert sind, und die nicht so einfach, wie man sich, wie wir beide über Sterben sprechen und über unsere Vorstellung, wie wir sterben wollen, sprechen können, sondern die es, wo es erfordert, einen sehr sensiblen, empathischen, zugewandten Prozess zu durchlaufen mit Menschen mit Behinderung, die in ihrer Kommunikation eingeschränkt sind, trotzdem zu besprechen, wie sie denn sterben wollen.
Das ist eine tatsächlich eine sehr komplexe Aufgabe, weil jeder und jeder, der im Oberlinhaus begleitet wird, Assistenz erhält, ja ein eigenständiger Mensch ist. Und entweder man ist selbst entscheidungsfähig oder es gibt einen gesetzlich bestellten, eine Person, die sozusagen gesetzlich bestellt wird, um Entscheidungen zu treffen. Letztlich muss das in diesem Kontext geklärt werden. Das, was das Oberlinhaus anbieten kann, das ist zum Beispiel ja, in Gesprächen darauf vorbereiten. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die lange im Oberlinhaus leben, besteht auch die Möglichkeit, auf dem Oberlinhaus eigenen Friedhof bestattet zu werden. Finde ich eine große Chance auch.
Ja, also die an die Klienten gedacht, die eben aufgrund ihrer Behinderung auch rechtlich nicht selbstständig oder nicht selbst allein eigenbestimmt in der Lage sind, eine rechtskräftige Patientenverfügung zu erstellen, ein Testament zu erstellen. Da erfordert es, glaube ich, das ist ein besonderer Prozess, dennoch den Willen dieser Menschen zu erfahren, zu besprechen und dann eben auch umzusetzen. Und das, also das, wie Sie sagen, total komplex, ist ja so schon komplex, das Eigenbestimmte dann auch wirklich herauszufinden. Wir haben ja den Grundsatz, dass jeder Mensch kommunizieren kann. Wir müssen nur gut genug zuhören können. Also die Frage ist, ne, können wir den Willen dann auch tatsächlich so verstehen? Und wie ist das im Kontext mit Rechtsbeistand,
rechtliche Betreuer,
die da gesetzt werden? Ne?
Das hängt sicherlich von der auch dem Verständnis, wie eine Betreuerin, ein Betreuer ihre Klienten, wie intensiv sie sie begleiten. Sicherlich ist die Möglichkeit, in Kommunikation mit einem schwerst mehrfach behinderten Menschen zu treten, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel größer, weil man sich ja manche Stunden am Tag und durch eine 24-Stunden-Betreuung eben auch den gesamten Tag die Möglichkeit hat, miteinander zu kommunizieren. Mhm. Eine Betreuerin, ein Betreuer kommt ab und zu mal rein, es werden die notwendigen Dinge besprochen und dann hört das auch wieder auf, wenn es gesetzlich bestellte Betreuer sind. Mhm. Bei Familienangehörigen ist es was anderes. Die haben natürlich auch eine große persönliche Nähe und eine Empathie. Und auch da ist die Offenheit sehr individuell geprägt zu diesem Thema. Aber die Möglichkeit, so wie wir es mit jedem anderen in der Gesellschaft auch machen, anzubieten, darüber zu reden, das finde ich, das gehört sich auch, dass Menschen mit komplexen Behinderungen, dass diese Möglichkeit genauso eröffnet wird.
Ja, absolut. Ja. Ja. Und da sind wir ja immer auch in einem Wandel von, welchen Anspruch haben wir, wie setzen wir diesen auch um in der Kommunikation mit Klientinnen und Klienten. Und über das Sterben und über den Tod nachzudenken, ist eben in besonderer Weise, so wie es uns in unserem Kontext schon manchmal schwerfällt, ja, darüber zu sprechen. Oder ob wir das tatsächlich tun. Da kann ja jeder selbst reflektieren, ob, ob man darüber schon mal gesprochen hat. Ist das bei den Klienten eben in besonderer Weise wahrscheinlich auch so?
Es ist ganz interessant, vor einem Jahr hat ja der Gesetzgeber die Regierung aufgefordert, die Sterbehilfe in Deutschland neu zu regeln.
Ja.
Es war ein langer Prozess. Der Bundesbehindertenbeauftragte, Herr Dusel, Jürgen Dusel, hat mir erzählt, dass er viel in diesen Diskussionen mit eingebunden war, weil es hochinteressant, Menschen mit Behinderungen besondere Ängste hatten und vielleicht immer noch haben. Das Gesetz ist ja deutlich liberalisiert worden. Und die Frage, vielleicht auch aus der deutschen Geschichte der nationalsozialistischen Zeit geprägt, wo die Nazis lebensunwertes Leben definiert haben. Das ist sozusagen an sich schon, finde ich, ein Widerspruch in sich, wo sie das definiert haben und eben durch das sogenannte T4-Programm Menschen da wirklich auch systematisch ermordet haben. Solche Ängste schwingen immer noch nach. Wird in einer Güterabwägung möglicherweise ein Mensch mit Behinderungen dann anders betrachtet? Das konnte der Gesetzgeber ausräumen, aber die Ängste sind ja trotzdem da. Was ist, wenn Sterbehilfe praktiziert wird in Einrichtungen?
Ja, ein Gedanke noch vorweg. Es gab ja eine Zeit lang, ich glaube, das war so in den 80er, vielleicht auch in den 90er Jahren, eine unsägliche Diskussion um die Sterbehilfe als Menschen mit Behinderung, als Beschreibung, als Subjekt für das Befürworten von Sterbehilfe herangezogen wurden, in der Beurteilung, welches Leben ist lebenswert. Also es war ja eine unsägliche Zeit im Prinzip und das ist noch gar nicht so lange her.
Man hat dann argumentiert, ach, die armen Menschen, wäre doch besser.
Oder möchte ich, dass mein Kind mit den Behinderungen tatsächlich ein Leben leben muss? Ja, das war dann ganz direkt. Oder möchte man hier nicht erlösen? Also das, was in der Nazi-Zeit in der Euthanasie begründet wurde, hat sich ja Jahrzehnte später nicht völlig aufgelöst.
Ja? Ja.
Also das kann man sich ja auch noch mal vor Augen führen. Ja? Ich glaube, da sind wir hoffentlich in unserer Gesellschaft weiter. Ich glaube, in unserer Bubble oder in unserem Umfeld, in dem wir arbeiten und leben, sind wir das in jedem Fall. Aber das würde ich jetzt nicht für alle in Anspruch nehmen.
Ja, der Gedanke der Euthanasie, das ist ja wörtlich übersetzt, der schöne Tod, Euthanatos im Griechischen, der schöne Tod, ist tatsächlich älter. Er ist vor 100 Jahren in vielen Ländern Europas diskutiert worden, auch unter bürgerlichen, demokratischen Regierungen. Das Perfide ist, dass die Nationalsozialisten es sozusagen in eine Rassenlehre reingepackt haben. Und das ist das Furchtbare, wenn man zwei schwierige oder nicht so sagen unmögliche Dinge miteinander kombiniert. Denn letztlich steht dahinter der Gedanke eines Sozialdarwinismus, Überleben des Fittesten. Und da sind Menschen mit Beeinträchtigungen, sind sozusagen unter Wirtschaftlichkeits- oder Nützlichkeitsgesichtspunkten in der damaligen Zeit abgeurteilt worden. Und dann hat sich dieses fortgesetzt. Also ein Überleben des Fittesten, Survival of the Fittest, wie es Darwin genannt hat, auf Menschen übertragen. Das ist das Furchtbare. Denn da ist die gesamte Frage des Begriffes der Würde eines Menschen. Und zwar völlig egal, mit welchen Behinderungen ein Mensch geboren wird oder lebt, die Würde bleibt und die kann ihm auch nicht genommen werden.
Ja.
Und das ist das, finde ich, so beeindruckend. Die Würde ist unantastbar. Das kann sozusagen als moralischer Zeigefinger, lasst die Finger davon, verstanden werden. Es kann aber auch als Feststellung verstanden werden.
Ja.
Wir Menschen können die Würde eines Menschen gar nicht anfassen, weil die Würde eines Menschen nicht durch andere Menschen erteilt werden kann.
Ja, sie ist von Gott gegeben.
Ich glaube, sie ist von Gott gegeben. Ja. Oder wir, das hat eine religiöse Dimension. Man kann sie vielleicht auch anders herleiten. Ich bin da philosophisch nicht so tief drin. Aber tatsächlich ist es nichts, was Menschen zuteilen oder absprechen können.
Darf ich Sie fragen, wie Sie zur Sterbehilfe stehen? Oder ist das?
Nee, natürlich können wir das fragen. Es ist so, wie alles im Leben, es ist sehr komplex. Ich kann nicht sagen, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Es ist ein großes Abwägen, die Entscheidung. Und das ist das Wesentliche, müssen Menschen treffen, die es selbst betrifft. Ich denke, wir sollten im Oberlinhaus es nicht aktiv anbieten. Vielleicht ist das in 30 Jahren auch eine völlig andere Debatte. Mhm. Sitzen unsere Nachfolger hier.
Ist ja gesetzlich auch erstmal verboten.
Genau, wir betrachten das anders. Tatsächlich hätte ich vor 10 Jahren auch ganz anders argumentiert und gesagt, ich bin komplett dagegen. Das ist inzwischen nochmal auch mehr geöffnet. Ich fand das immer sehr interessant, dass der damalige Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider und seine Ehefrau, die krank ist, das sehr offen diskutiert haben in der evangelischen Kirche. Und nach gründlicher Einzelabwägung und nach, wenn alle Argumente der Schmerzlinderung ausdiskutiert worden sind, dann darum geht es ja, um die Differenzierung von Sterben und Tod. Mhm. Ja. Sterben ist ein Prozess, Tod ist sozusagen ein Zustand.
Ja.
Und in diesem Prozess des Sterbens wollen die meisten Menschen schmerzfrei sterben.
Ja.
Wir haben in der Familie jetzt vor einem guten Jahr zwei Todesfälle gehabt, wo Menschen beim Sterben begleitet wurden über mehrere Wochen. Und natürlich haben wir dann auch darüber diskutiert, was wäre jetzt besser.
Hm.
Und nein, es war eine gute, sehr persönliche Pflege.
Hm.
Nicht externe Pflege, sondern in der Familie verankerte Pflege. Und es war ein Segen, diese Zeit nochmal erleben zu können.
Ja.
Schmerzfreiheit, das denke ich, hat jeder Mensch einen Anspruch drauf. Und letztlich sind starke Morphine und Ähnliches, die schränken die Menschen so weit ein, dass das auch ein begleiteter Prozess des Sterbens ist. Das glaube ich, kann man so sagen, auch wenn Mediziner vielleicht widersprechen würden, aber die eine immer stärkere Dosis an Morphium oder ähnlichen Produkten führt dazu, dass die Funktionen sich dann auch reduzieren und der Mensch dann auch daran stirbt.
Ja, ich glaube, wenn man selbst nicht in der Situation ist oder nicht direkt auch mit der Situation konfrontiert ist, weil ein Angehöriger, Nahestehender darüber nachdenkt, ist es erstmal sehr theoretisch. Ich kann das gut nachvollziehen. Wie Sie wissen, habe ich mit meiner Schwester und meiner Oma zusammen meine Mutter beim Sterben begleitet. Und ich würde auch sagen, das war eine sehr für uns wichtige, innige und besondere Zeit, die wir miteinander hatten. Und meine Mutter hat nie darüber nachgedacht, selbstbestimmt dann auch sterben, in dem Moment sterben zu wollen, sondern sie wurde von uns begleitet, so lange, bis dann der Tod eintrat. Und das andere kam für sie auch nicht in Frage. Auch wenn wir das damals auch besprochen haben. Aber es war für sie nicht erwägenswert. Es gibt aber, wie wir ja wissen, und jetzt ja auch gerade jüngst auch diskutiert wurde vor dem Bundesverfassungsgericht, man hier begleiten muss oder also ob man das einfordern darf, dass man selbstbestimmt ein Medikament nehmen darf, schon von manchen den Wunsch. Ne?
Dahinter steht ja tatsächlich die Frage, wenn man über das eigene Sterben nachdenkt. Und das ist ja das, was jede und jeder machen sollte, glaube ich. Wie möchte ich eigentlich selbst sterben? Und wenn man mal von ganz schwierigen und extremen Verläufen absieht, die eine Grundfrage ist, möchte man eine sehr klare, aber kurze Sterbephase haben?
Mhm.
Oder möchte man abends einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen? Das sind jetzt zwei grundsätzliche, die beide, glaube ich, das Gehen von dieser Welt vielleicht auch leichter machen, wenn man diese anderen Unfalltod oder schweres Leiden, schwere Leidensphase vor dem Tod, wenn man die mal ausklammert. Aber diese beiden theoretischen Optionen, wie möchte man eigentlich sterben? Abends einschlafen und morgens nicht mehr aufwachen? Oder wohl wissend, dass es dem Ende zugeht, die Möglichkeit haben, sich von Menschen, die einem wichtig sind, zu verabschieden, von Dingen zu verabschieden, Dinge ein letztes Mal machen und dann, wenn möglich, im Kreise der Lieben friedlich einzuschlafen.
Wir hatten einen gemeinsamen Kollege von uns, der in der letzten Lebensphase Menschen begleitet hat, ihre Beziehungen, ihre kritischen Beziehungen zu regeln, zu besprechen. Der hat mal ganz trocken gesagt, richtig zufrieden lebt man, wenn man keine offenen Konflikte, keine offenen Themen hat. Also so tiefgreifend, dass man jetzt irgendwie noch was regeln müsste. Und er hatte die Erfahrung erzählt, dass da viel noch geht. Also Jahrzehnte zerstrittene Geschwister haben in der letzten Phase, wenn jemand das Bedürfnis hat, der Sterbende, das Bedürfnis hat, dieses Verhältnis nochmal zu besprechen, da ging viel. Ja. Und aber die Ableitung war, am besten lebt man so, dass man genau diese Konflikte nicht aufleben lässt oder nicht so lange hält, weil sie dann am Ende doch belasten.
Ja. Ja, der Volksmund, also steht auch in der Bibel, aber der Volksmund hat das ja dann noch abgeleitet, lass nie die Sonne über deinen Zorn untergehen. Weil man eben nicht weiß, ob man sich am nächsten Tag wieder sieht. Dieses Auseinandergehen. In einem unserer ersten Podcasts, Sie haben gerade von Ihrer Mutter gesprochen, meine Mutter ist sehr jung, bei einem Autounfall gestorben mit 33 Jahren und hat 5 Kinder und einen Mann hinterlassen. Da war die andere Situation, dass man abends sich verabschiedet hat und wir Kinder sind fröhlich eingeschlafen und am nächsten Morgen war unser Leben aus den Fugen. Und zwar bis heute. Das wirkt ja nach. Sowas ist ja nicht so, dass sich das irgendwann mal harmonisiert. Also von daher tatsächlich immer wieder die Erinnerung und die Frage, wie wollen wir sterben und vorher die Frage, wie wollen wir leben. Und da bin ich wieder beim Oberlinhaus. Diakonissen haben wir an dieser Stelle mehrmals schon erwähnt. Diakonissen haben dieses Haus mit aufgebaut, haben es groß gemacht. Wir haben eine lebenslange Verpflichtung, die Diakonissen zu begleiten, bis an ihr Lebensende, bis über das Lebensende hinaus, nämlich die Bestattung. Ich habe in den 16 Jahren meines Dienstes mehrere Schwestern mit begleitet beim Sterben, zusammen mit anderen Schwestern. Sie waren nie allein. Es war immer jemand da, der mit ihnen gesungen, gebetet oder einfach nur die Hand gehalten hat. Das ist ein großes Geschenk, denn die Frauen haben auf eine eigene Familie verzichtet und das Oberlinhaus war und ist ihre Familie.
Ja.
Und von daher ist die Frage des Nachdenkens über das Sterben und das Begleiten von Menschen, die in sich ruhen, ich kann das für eigentlich alle so sagen, schon auch eine beeindruckende Erfahrung, so etwas zu erleben. Und ich denke an eine andere Oberlin-Rede. Wir haben vorhin ja von Daniel Hope am 9. November 2023 gesprochen. 2 Jahre zuvor haben in genau dieser Oberlin-Rede die sehr bekannten Filmregisseure Volker Schlöndorff und Wim Wenders die Rede gehalten und haben über das Sterben ihrer Eltern gesprochen.
Ja, ich erinnere mich. Ja, eine sehr bewegende, 2 sehr bewegende Reden, die sie miteinander sich geteilt haben. Diese beiden sind ja auch befreundet.
Ja, und Volker Schlöndorff hat Wim Wenders gefragt, ob er mit dazukommt. Volker Schlöndorff hat berichtet, wie er als Kind erleben musste, dass seine Mutter kurz nach Kriegsende gestorben ist, verbrannt ist. Und Wim Wenders hat sehr eindrücklich berichtet vom Sterben seines Vaters, der durch seinen Glauben ruhig und getrost diese Welt verlassen konnte. Und das hat dazu geführt, dass Wenders, der katholisch geboren oder getauft wurde, katholisch aufgewachsen ist, sich dann von der Kirche abgewandt hat, dass er dann den Weg zurückgefunden hat. Er ist jetzt Mitglied der evangelischen Kirche, aber das ist am Ende nachrangig. Sondern er hat den Weg zurückgefunden, weil er gesehen hat, wie getröstet sein Vater im Sterben loslassen konnte.
Ja.
Sehr beeindruckend.
Ja. Ja, haben wir jetzt schon 2 Reden, 3 Reden gehabt, die genau dieses Thema bearbeiten. Also, und das fand ich auch eindrücklich, in welcher Leichtigkeit zum Teil Daniel Hope auch über das Sterben und seine Familiengeschichte und den Bezug auch zu den Gräbern gesprochen hat. Es war wirklich berührend und inspirierend, aber auch hatte auch eine gewisse Leichtigkeit. Ne?
Es war insofern ein wirklich großes Erlebnis, weil Daniel Hope berichtet hat, dass sein Großvater im Krieg für die südafrikanische Armee mit den Alliierten gegen Nazi-Deutschland gekämpft hat und sein Großvater nach Hause kam, als das erste Kind geboren wurde, dieses Kind noch sehen konnte. Er konnte sogar noch Blut spenden, sonst wäre der Vater von Daniel Hope hätte nicht überlebt, weil er eine Blutvergiftung hatte. Der Großvater hat also noch sein Blut gespendet und ist anschließend wieder zurück eingezogen worden, in den Krieg gegangen und 5 Tage später abgeschossen worden.
Ja,
als junger Mann. Und dann kommt Hope zurück, lebt in Deutschland, in dem Land, in dem die Täter dieses Krieges saßen. Also eine wirklich beeindruckende Sache.
Na, ich will, also, da fallen mir so viele Aspekte dieser Rede ein. Das würde sich ja lohnen. Und
allein darüber nochmal
nachzudenken. Vielleicht wollen manche Hörer diese Rede nachhören. Kann man, glaube ich, auf unserer Webseite mittlerweile hören, diese wirklich beeindruckende Rede. Kann man sehr einladen, nach dem Podcast diese Rede zu hören.
Genau. Ich würde gerne noch mal das Thema Unsterblichkeit kurz aufgreifen. Die Frage der Unsterblichkeit der Seele, aber eben auch die Frage der Unsterblichkeit des Körpers. Es gibt derzeit im Humboldt-Forum in Berlin eine Ausstellung über Tod und Sterben in verschiedenen Kulturen.
Ja.
Und unter anderem eine Umfrage, wie das ist mit dem Bekämpfen der Sterblichkeit. Und da haben 14% der Befragten haben gesagt, wir glauben, dass eines Tages die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, man muss ja immer differenzieren, Naturwissenschaft, den Tod besiegen kann. 14%.
Okay.
Ich persönlich glaube das nicht. Ich gehöre eher zu den 86 anderen Prozent.
Ich gehöre noch zu denen, die es auch noch hoffen, dass es nicht so ist.
Aber die Frage, was steckt dahinter? Und da fällt mir eine Geschichte ein aus der, nicht aus der Bibel, diesmal aus der griechischen Mythologie.
Ah ja?
Und zwar ist da die Göttin der Morgenröte, die ist verflucht worden von Aphrodite, der Göttin der Liebe, sich in sterbliche Männer zu verlieben. Und das macht die. Die verliebt sich ständig in irgendwelche Sterblichen. Und bei den Göttern der Mythologie, die sind eben unsterblich und die Menschen nicht. Und eines Tages verliebt sich Eos, so heißt die junge Göttin, in einen Sterblichen. Und es ist so, dass das ist der eine, der besondere. Und sie geht so weit, dass sie Zeus bittet, den unsterblich zu machen. Und der Zeus diskutiert mit ihr und am Ende gewährt er ihr diese Bitte. Dieser Jüngling wird also unsterblich.
Ja, das hat aber bestimmt einen Preis.
Es hat einen hohen Preis. Oder man kann auch sagen, schlecht gewünscht. Eos hat nicht bedacht, dass Unsterblichkeit und Eltern älter werden, altern, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Das heißt, sie als Göttin blieb immer jung, aber ihr Partner, den sie geliebt hat, wurde immer älter, vertrocknete immer mehr und war am Ende nur noch ein atmendes, kleines Männchen, völlig verschrumpelt und konnte nicht sterben. Und dann ging die Eos erneut zu Zeus und hat ihn gebeten, kannst du ihn nicht
erlösen?
Und dann hat Zeus gesagt, ich kann das nicht rückgängig machen, aber ich kann ihn verwandeln und hat ihn in eine Zikade verwandelt. Die Zikade sitzt also auf einer der griechischen Inseln und immer morgens, wenn die Göttin der Morgenröte aufgeht, die Sonne aufsteigt, dann singt die Zikade und grüßt die Göttin der Morgenröte.
Oh, das ist aber noch ein ganz friedliches
Ende. Das ist doch noch ein ganz schönes romantisches Ende geworden, tatsächlich. Aber die Frage für ewig leben, was würde das bedeuten? Es würden keine Menschen mehr geboren werden, wenn Menschen ewig leben würden. Auch selbst wenn es die ewige Jugend gäbe, würden lauter junge Menschen hier auf dieser Welt werden. Und da die Güter dieser Welt begrenzt sind, die Kapazitäten dieser Welt, würden keine Kinder mehr geboren werden. Und es wäre ein furchtbares Szenario, eine Dystopie, ein Schreckenserlebnis für diese Welt. Von daher ist es gut, sich einzureihen in den Prozess des Geborenwerdens, da freuen sich alle.
Ja.
In den Prozess des Lebens, da freuen sich hoffentlich auch einige. Und in den Prozess des Sterbens, bei dem, wenn man geht, hoffentlich auch Menschen traurig sind.
Ja, ich glaube, das wünscht man sich dann am Ende schon, dass man nicht einfach so gehen gelassen wird. Ja. Und das machen ja viele eben in dem deutlich, indem sie sich Gedanken machen, wie könnte die Trauerfeier gestaltet sein. Ist ja auch irgendwie kurios, ja, dass man sich Gedanken macht, wie gestalte ich meine eigene Trauerfeier, auch wenn man da kein wirklicher Gast mehr ist. Ja?
Die bei Spotify die Playlist hinterlegen. Ja. Das ist tatsächlich interessant, auch der Wunsch nach einer fröhlichen Trauerfeier. Ich möchte, dass ihr alle in hellen Kleidern kommt. Ich habe das auch schon erlebt, dass ihr alle in hellen Kleidern kommt und dass ihr fröhlich seid an diesem Tag. Das ist ein frommer Wunsch des Betroffenen, der den zu Lebzeiten aufgeschrieben hat. Aber Menschen müssen ein Recht auf Trauer haben, auf Tränen, auf vielleicht auch Wut, dass jemand gegangen ist, obwohl die wissen, dass es nicht freiwillig war. Da kommen ja ganz viele menschliche Gefühle zusammen in so einem Abschiedsprozess.
Ja, also trauern und trauern können und trauern zulassen ist sicherlich auch eine große Gabe, die man auch als Sterbender vermitteln kann. So war es jedenfalls bei mir zu Hause, dass das auch schon meiner Mutter bewusst war, dass das danach auch eine schwere Zeit wird.
Es geht um das Loslassen.
Ja.
Auch das Loslassen dieser Welt. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern, dass sie ein schönes Leben haben und dass sie nach einem erfüllten Leben, so wie es heißt, alt und lebenssatt, zurückblicken können und sagen, ich hatte es gut, aber jetzt ist auch gut.
Ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dann können wir uns verabschieden.
Hat Spaß gemacht, mit Ihnen auch über Sterben zu sprechen.
Über ein wirklich ernstes Thema. Unsere Botschaft. Tabuisieren Sie es nicht. Reden Sie mit Ihren nächsten Angehörigen. Es ist ein Dienst an Ihren Angehörigen. Wenn Sie Ihre eigenen Wünsche, Sarg oder Urne, wo will ich bestattet werden, wie und all die Dinge, bis hin zum digitalen Nachlass, den man hinterlegen kann, wenn Sie das alles besprechen. Es ist kann ein offenes und tiefes Thema werden. Ja. Das wünschen wir Ihnen.
Der Ewigkeitssonntag lädt dazu ein.
Und vergessen Sie nicht, kurz nach Ewigkeitssonntag beginnt die Adventszeit. Ein emotionaler, absoluter Umschwung.
Turnaround würde man
Turnaround
sagen. Sagen, ja.
Wir verabschieden uns, bedanken uns.
Vielen Dank und sagen auch vielen Dank an das Team von Radio Potsdam. Bis zum nächsten Mal bei Chronisch Diakonisch.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.